Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paretos, anlässlich einer Erweiterung der Seed-Runde auf insgesamt 10 Millionen Euro eingeladen. Paretos hat eine Decision Intelligence Plattform entwickelt, mit der innovative Mittelständler, Startups und Großkonzerne schnellere und effizientere Entscheidungen treffen können. Das Startup setzt die neuesten Machine Learning Methoden und künstliche Intelligenz ein, um Datenanalysen und Trade-off-Szenarien zur Verfügung zu stellen, damit zuverlässige Business-Vorhersagen getroffen werden können. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
Werbung. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir Rock an. Mit Rock erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech/daily und erhalte die komplette Plattform 3 Monate lang for free. Rock wird übrigens ROQ geschrieben.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Sehr gut. Ja, ich glaube, es geht um die richtigen Entscheidungen. Thorsten Heilig ist hier, Co-Founder und CEO von Paretos. Hallo Thorsten.
Hi, ich grüße dich.
Ja, bin sehr gespannt, über was wir jetzt sprechen, weil ich habe es gerade schon gesagt, es geht um Entscheidungen. Ne? Da helft ihr, glaube ich, die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, sehr gut, sozusagen. Also Decision Intelligence ist ja eine ziemlich junge Kategorie, in der es wirklich darum geht, Business-Entscheidungen zu optimieren oder eben zu helfen, Business-Entscheidungen zu treffen, auch in einer komplexen und dynamischen Welt. Ob richtig oder falsch, ja, da bin ich immer so ein bisschen picky.
Ah, wirklich?
Ich finde, gut und schlecht trifft es eher so. In Komplexität ist so 1 und 0 manchmal. Also ja. Unter der Haube, die Technologie vielleicht hat 1 und 0, aber richtig und falsch ist manchmal ganz schön schwer hinterher zu sagen. Aber im Prinzip ja.
Manche sagen ja sogar, Hauptsache man trifft eine Entscheidung, ne?
Also ja, und andersrum, ne? Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Auf jeden Fall. Okay. Also das sehen wir auch viel bei Kunden, ne? Wenn ich quasi was nicht anpasse, dann treffe ich damit auch eine Entscheidung. Ja, zweigt sich immer ein neuer Weg.
Decision Intelligence, ich kannte den Bereich gar nicht, habe dann versucht zu verstehen, wie ihr arbeitet, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Das musst du mir, glaube ich, mal erklären.
Okay, gerne. Die Idee ist, dass du als Mensch sind wir wirklich in der Lage, extrem gut Muster zu erkennen. Das ist das, was das Gehirn extrem gut kann. Aber immer auf gelernten Kontext sozusagen. Also wenn etwas einigermaßen stabil bleibt, dann kann ich ganz gut Muster erkennen und Entscheidungen treffen. Und was gerade jetzt so neuere Technologien, KI-Technologien, neuere Netze und so weiter ganz gut können, ist, wenn sich die Muster schnell ändern. Also haben wir jetzt in den letzten Jahren ja in ganz vielen Industrien gesehen, leider auch viel, aber klar durch Covid, aber auch sowas wie der Tanker steht quer und Supply Chain Ketten ändern sich komplett, Märkte spielen anders. Im Marketing haben wir das sehr oft, einfach sehr viel Dynamik drin und dann ist die Technologie eben eigentlich soweit, bessere Empfehlungen auszuspielen, bessere Vorhersagen auszuspielen. Und das war bisher ja, kennt man so von Netflix, ne? Da sitzt, also wenn ich da jetzt jemanden enttäusche, aber da sitzt keiner da und sortiert die Filme für dich vor, sondern das sind halt Algorithmen. So. Also es gibt einfach Unternehmen, die das schon nutzen, aber es ist halt schon noch einigen wenigen vorenthalten. Und das haben wir eben gesagt, okay, das muss sich doch ändern, muss doch irgendwie möglich sein, dass man da nicht immer große Data Science Ressourcen zusätzlich aufbauen muss, weil es einfach wirklich viele Entscheidungen gibt, in denen es sinnvoll ist, sozusagen menschliche Expertise mit neuen Technologien zu verbinden. Und da haben wir eine Plattform für gebaut.
Wird dann KI so perspektivisch der bessere Manager, würdest du sagen? Also werden Unternehmenslenker obsolet irgendwann?
Ich glaube nicht. Gibt das ganz schöne Zitat, nicht wenn wir kreativ und sozial bleiben. Ja? Okay. Also wenn wir immer roboterartiger werden, dann gibt es ein schönes Buch, Don't Be a Robot. Ja? Also wenn wir roboterartiger werden, dann ja. Es gibt viel Kontext, ja, es gibt viel noch in sozialen, gesellschaftlichen Fragen und Verantwortung, die wir haben. Ich glaube, großes Thema insgesamt bei dem Thema ja. Ich glaube, die Mischung wird es am Ende machen. Da glaube ich sehr fest dran, dass es da eine gute Synergie einfach geben muss. Also ich bin nicht so auf der Seite, dass das komplett ersetzt wird.
Also eher so vielleicht wie in der Pflege zum Beispiel, wo man ja davon ausgeht, dass vielleicht Roboter irgendwann die Pflege unterstützen, aber nicht die Pflege ersetzen.
Ja, schöne Parallele, ja. Würde ich auch so mitgehen.
Und wo sind die Grenzen vielleicht bei euch jetzt, also von eurem Einsatzgebiet? Also das klingt ja schon sehr groß, ne? Also wenn ich mir überlege, wann man im Alltag immer wo man Entscheidungen trifft, das ist ja quasi, weiß ich, wahrscheinlich minütlich irgendwie, wenn ob bewusst oder unterbewusst, aber also einfach relativ häufig, Fall. Ne? Wo sind die Grenzen für euch?
Ja, also ich meine, eine große Grenze ist nach wie vor Digitalisierung. Also da, wo die Daten nicht digitalisiert sind, wird es noch schwierig. Also klar, da passiert jetzt immer mehr natürlich auch mit allen möglichen Bilderkennungssachen und so weiter. Aber da gibt es natürlich schon immer mal wieder, also wir machen natürlich auch viel zum Beispiel in Logistik und es gibt da immer noch Bereiche jetzt zum Beispiel in der Logistik, wo einfach noch ganz viel über verschiedene Zettel, Fahrer kommen irgendwo an, füllen irgendwas aus. Du hast eigentlich gar keine wirkliche Datenbasis. Wir können mittlerweile mit extrem wenig Daten schon gute Ergebnisse, aber es gibt halt eine Untergrenze quasi. Und auch da, wo eigentlich relativ wenig bewegt, also dynamisch und komplex muss es schon sein. Also es klingt komisch, aber sonst ist es ein bisschen übertrieben und die Lerneffekte stellen sich eigentlich gar nicht ein. Mhm. Das heißt, wenn du keine hohe Traktion hast oder sowas, dann ist auch eine ziemlich deutliche Grenze für unsere Technologie.
Ist eure Technologie oder euer gesamter Ansatz, ist der weit weg von den ganzen Prozessautomationsunternehmen, also UiPath, Celonis, Brighter und so weiter?
Nein, also jetzt mal wenn man mal Gesamtbild drauf guckt, nicht. Ich würde sagen, wenn man dann wirklich mal reinzoomt und sich anschaut, in was für einem Anwendungsfall ist es wirklich so eine Parallele oder baut eigentlich ein bisschen drauf auf, vielleicht sogar, dann ist so der nächste Schritt, dass du eben sagst, gut, Prozesse, ne, wiederkehrende, repetitive Prozesse, Process Mining oder dann eben RPA, wie du schon sagst, und wir sind eben, wie gesagt, dynamisch und komplex. Das heißt, da ändern sich dann wirklich auch komplette Muster in den Daten und so weiter. Da brauchst du noch eine andere Art von Technologie dazu. Da gibt's Überschneidung, sicherlich. Aber im Grunde geht es wirklich eher um Potenziale zu heben, also weniger um Prozessoptimierung, sondern wirklich um nochmal komplett dynamisch zu reagieren, Potenziale zu heben. Das sind meistens ein bisschen unterschiedliche Bereiche in Unternehmen, wo das Anwendung findet. Ne?
Ich hatte mir euer Pricing versucht anzugucken, findet man nicht. Also das klingt erstmal sehr teuer wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht kannst du dazu gleich was sagen. Man hat aber auch gesehen, dass die Unterschiede in den drei Paketen, die ihr da anbietet, das eine sind die Projekte, dann Predictions, das fand ich spannend und Models. Vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, warum das die drei Kategorien, also klingt zumindest nach den drei Hauptkategorien, wo ihr differenziert, ne?
Ja. Ja, spannend. Also genau, vielleicht ist es teuer, vielleicht sind wir auch einfach viel zu günstig.
Okay.
Also Use Cases oder du hast es Projekte genannt, ich würde es Use Cases nennen, ist ja klar, ne? Also ich hab einen Use Case, also ich will zum Beispiel wissen, wie ich meine Marketingbudgets besser verteilen auf verschiedene Channels. So, das ist ja so eines der ungelösten Probleme, einer unserer Topseller.
Ist das so, ja?
Absolut, ja. Das war doch Henry Ford, oder?
Mit den 50%, ja, genau.
Genau, ne? Genau, das lösen wir. Und das ist zum Beispiel ein Use Case. Und dann hast du aber natürlich auch sowas wie, ich meine, du hast dann irgendwie das schnell wachsende Startup, ne, was dann sagt, so perfekt, das ist für einen Markt und alles gut. Dann hast du aber auch irgendwie den globalen Konzern, der sagt, okay, das passt super, ich will das jetzt auf alle meine Märkte ausrollen. Und dann sagen wir, okay, da müssen wir natürlich auch irgendwie fairerweise, ne, ich meine, wir hatten mal so einen Kunden quasi, ne, wenn du damit, als wir angefangen haben, kleiner Schwank, ne, sind wir in diese Falle reingelaufen, dass wir dann eigentlich extrem gute Werte bei einem recht großen Kunden hatten und dann waren alle zufrieden und wir waren so, ja, aber willst du jetzt nicht in den nächsten Plan? Nee, läuft doch. und ich meine, das ist natürlich, irgendwann hast du dann auch ein Rechenleistungsthema, wo du einfach sagen musst, klar, wenn du das dann weiter ausweitest und damit Millionen sparst, ist es auch okay, irgendwie ein bisschen mehr pro Monat zu zahlen. Und wir bewegen uns da wirklich in einem wirklich, ja, die Lizenzgebühren, wenn du mal vergleichst gegenüber Beratungsprojekten, was es ja bisher nur gibt, es ist ja quasi die Konkurrenz, wenn du so willst, das händisch zu machen, in-house oder extern meistens, ist es ja wirklich eine ganz andere Ansatz da. auch günstiger, einfach mal damit zu starten.
Naja, es ist ja eigentlich eine super Position, wenn man wirklich sagen kann oder belegen kann, dass man tatsächlich Kosten einspart. Ne? Wenn es das Henry Ford Beispiel nochmal, wenn ihr wirklich lösen würdet, dass man plötzlich bei den verlorenen 50% weiß, dass sie hinterher oder dann dadurch dann vielleicht anders kanalisiert werden können, das hat ja natürlich schon einen Riesenwert. Ne? Das ist ja ein super Argument für den Verkauf für euch. Ne?
Ja. Absolut, genau. Also wir können mittlerweile ja auch dann, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren live, können wir ja auch an realen Kundenprojekten einfach auch zeigen, ne, dass man da, keine Ahnung, zwischen 15 und teilweise 30 plus Prozent mehr rausholen kann. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, will ich halt eher in Richtung Growth, also will ich eher Richtung Revenue vielleicht oder sowas gehen oder will ich eher Richtung Effizienz, ROAS oder so. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir mit mehreren Zielgrößen arbeiten können, können wir wirklich diese Trade-Offs, wie wir sie nennen, rausarbeiten und dann kannst du selber entscheiden, wo will ich strategisch hin. Hat sich ja auch ein bisschen geändert jetzt, ne, in den letzten Monaten, eher vielleicht Effizienzen wichtiger geworden sind. Und das ist dann wieder was der Mensch ja auch extrem gut kann, diese strategischen Kontext mit einzubeziehen.
Ist das für euch dann im Sales jetzt relativ schwierig, dann irgendwie erstmal die möglichen Use Cases zu durchdringen? Also wenn ihr, eigentlich könnt ihr jetzt jedes größere Unternehmen theoretisch euer Kunde werden, ne? Aber weil jeder, ja. Ne, also die Entscheidung, wie gesagt, ist ja quasi omnipräsent, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber ist das im Sales dann so, da müsst ihr quasi erstmal reindenken und überlegen, was könnten das für Probleme sein? Oder steigt ihr mit einer Checkliste ein oder guckt ihr quasi, wo sind große Beratungsmandate am Laufen und dann sagt ihr, wir können es günstiger?
Ja, das ist auch nicht schlecht, ja. Tatsächlich gehen wir über Use Cases, über Beispiele. Also wir glauben schon, dass das, oder wir sehen ja jetzt auch schon, dass das langfristig sich dann natürlich lohnt, auch am Ball zu bleiben, weil du in dem Unternehmen dann wächst. Das macht ja voll Sinn, ne? Wenn Marketing gut läuft, sagst du, ah, gut, jetzt gehe ich mal auf Inventory Prediction zum Beispiel, gucken wir mal an, wie das vielleicht zusammenhängt. Dann kannst du die beiden Use Cases verknüpfen, dann kannst du vielleicht Schichtplanung danach machen oder sowas, Packer oder Vans oder was auch immer. Aber wie du schon richtig sagst, es wird natürlich sonst auch im Go-to-Market so ein bisschen beliebig vielleicht. Und deswegen haben wir uns wirklich auf diese, also Thema Logistik, Supply Chain, da viel eben Vorhersagen, Demand Prediction, Warehouse Optimization oder auch verschiedene Arten von Predictions, die du hast, um eben Schichtplanung oder eben Supply Chain besser zu steuern. Mhm. Und ganze Thema E-Commerce, Marketing, Dynamic Pricing, so Themen rund um Term Prediction zum Beispiel. Demand Prediction auch da. Mhm. Die sind manchmal verwandt, aber da kann man ein bisschen spitzer natürlich reingehen und zeigen, guck mal, das machen wir mit anderen. Oder wie du sagst, vielleicht macht ihr das gerade ein bisschen zu teuer oder auch ganz gerne gesehen, haben wir schon alles probiert, klappt nicht. Dann könnte man das ja mit Paritus mal probieren.
Jetzt sagt man ja immer, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ne? Wie ist das bei euch? Trefft ihr gute Entscheidungen?
Tja, ja, mal so, ja. Würde ich sagen.
Ja, aber hilft
das?
Hilft
das? Was ist eine gute Entscheidung? Also sorry, aber das finde ich ganz spannend. Jetzt ein bisschen philosophisch, aber wir sagen immer, also unsere Mission auch, wie wir Kunden enablen, was eine gute Entscheidung ist. Deswegen war ich da vorhin so picky.
Ja.
Unser Claim ist ja no more bad decisions. Also jeder kann immer gute Entscheidungen treffen. Und die Idee ist, eine gute Entscheidung ist, wenn ich die Informationen, die ich kriegen konnte, zu dem Zeitpunkt hatte und den Tag die auch zu verwerten. So, weil ich meine, es kann hinterher rauskommen, okay, es hätte auch noch eine bessere geben können, aber wenn ich halt wirklich sie nicht haben konnte, ne, dann habe ich mich halt zu dem Zeitpunkt gut entschieden. Und wenn du jetzt drauf anspielst, also teilweise benutzen wir unsere Plattform selbst, aber wir sind halt leider auch noch relativ klein. Wie sind wir wieder bei dem Thema vorne? Das heißt, gerade für so Marketing-Spends und so, haben wir noch nicht genug Traction zum Beispiel an anderen Stellen. Also wir haben tatsächlich unsere Funding-Runden zum Beispiel damit modelliert. Also ein paar Dinge haben wir damit schon gemacht. Ja,
ich hatte gesehen, Snox zum Beispiel ist euer Kunde. Ne? Deswegen habe ich gedacht, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie groß sie sind. Die gehen wahrscheinlich so auf die 100 Mitarbeiter langsam zu. Daran sieht man ja, dass irgendwie zumindest noch nicht ganz große Unternehmen auch schon mit euch arbeiten. Ne?
Absolut, ja. Absolut. Also die Größe, also ne, wenn du ganz kleine Unternehmen sind schwierig, wie gesagt, wenn das kommt aber ein bisschen auf die Daten an. Ne? Also wenn du zum Beispiel gerade im E-Commerce hast du eigentlich immer eine recht gute Datenbasis, du hast eine sehr hohe Traktion, sehr viel Bewegung. Da fühlen wir uns eigentlich ziemlich wohl.
Auch bei kleineren. Und nochmal genau zu diesem Thema, weil du gerade sagst Datenbasis, ne? Zu dem Thema gute Entscheidung versus schlechte Entscheidung. Es ist natürlich, man hat das glaube ich oft so, dass man irgendwie also dann irgendwann sagt, hätte ich damals schon die Informationen gehabt, die ich heute. Ne? Also das heißt, man schiebt es oft, glaube ich, auf. Du hast ja vorhin gesagt, wenn die Datengrundlage gegeben ist, dann funktioniert die ja auch gut. Wahrscheinlich ist das oft das Problem, ne?
Also ich sage immer, wir sind nicht beim autonomen Fahren. Ja? Das heißt, das ist ein bisschen das Gute daran. Wir müssen ja immer besser sein als gestern. So, also ne, wenn wir beim cool. Kunden sind, müssen ja. wir nennen es immer die Baseline so. Mhm. Und wir wissen das vorher tatsächlich nicht. Also wir lesen die Daten ein, wir connecten eben die verschiedenen Systeme, legen die Fragestellung fest und ich meine, mhm. dann ist quasi der erste Moment of Truth, ja, dann guckt mhm. man eben drauf und wir haben so ein Data Scoring quasi, ne, wo das dann analysiert wird, wie die Daten sind, weil, wie du richtig sagst, nicht nur am Anfang, sondern auch dauerhaft wollen wir natürlich kontrollieren, dass eben dieses ja, Data Science Sprichwort Shit in, Shit out, ja, also dass halt einfach dass die Datenbasis halt funktioniert. Und dann sieht man es. Aber das Schöne ist ja, dass man auch mit, also es gab zwei, dreimal den Fall, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, also ihr müsst echt ein paar Dinge einfach erstmal sammeln. So, es ist einfach, ne, wir können es jetzt alle Modelle irgendwie probiert und alles, aber das ist einfach sehr sichtbar, dass es da kein Erklärungsmuster gibt, keine Relevanz in den Daten. Es geht gar nicht um Menge, sondern es geht wirklich um Relevanz. Und in der Regel ist aber so, dass man sagt, gut, ihr könnt da noch besser werden, aber ihr könnt das System schon mal nutzen. Ihr kriegt schon Empfehlungen, ihr kriegt schon Vorhersagen. Sind die 100% genau? Wahrscheinlich nicht. Ja, dann sind wir dann eher so bei 80-85%, sind sie wesentlich besser als bisher auf jeden Fall. Mhm. Ja, und damit siehst du halt den Geschäftserfolg schon mal. Mhm. Also ein Data Analyst würde zwar sagen, ja, noch keine guten Werte so, ja. Mhm. Aber ich sag mal, das ist ja für Entscheider das Tool, dass du sagst, okay, wir haben aber einfach schon mal jetzt, keine Ahnung, dadurch halt 5% mehr oder 5% weniger Kosten oder so. Mhm. Und damit lohnt sich schon. Und dann kannst du iterativ besser werden. Das ist ja unsere große Hypothese. Ja.
Man hört richtig raus, dass du für das Thema brennst. Ne? Jetzt aber gibt es denn so Momente?
Gott sei Dank.
Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Aber gibt es denn so Momente, wo du sagst, das waren so richtige Highlights? Da hatte ich weiß nicht, entweder eure Software überrascht oder da gab es plötzlich irgendwie, ich weiß nicht, Marktsegmente, wo du sagst, da geht dir das Herz auf oder so. Gibt es sowas?
Also interessanterweise, spannende Frage, ich habe ganz intuitiv interessanterweise so Validierung für das Thema, weil als wir angefangen haben vor 2,5 Jahren, gut, da haben wir es auch vielleicht sehr fuzzy noch erklärt, ja, ist ja immer so, liegt da sicherlich auch an uns, aber da war es auch noch so ein bisschen, ja okay, aber nicht so richtig und so. Und irgendwann gibt es so ein paar Validierungen. Ne? Gartner hat irgendwie eine Studie rausgebracht im Januar oder Dezember noch, dass es so eines der Next Top Themen quasi ist.
Ja, hatte ich gelesen, konnte ich gar nicht glauben, ja, weil ich es noch nie gehört hatte vorher. Ja, genau,
ja. Ja, und auch diese, ne, ich meine, die schreiben irgendwie ein Drittel aller Unternehmen in den nächsten 1,5 Jahren setzen das ein und das haben wir uns auch nicht getraut, ins Pitch Deck zu schreiben. Ja, also okay. Und das ist schon irgendwie cool, wenn du dann merkst, so, ja, guck mal, wir haben die decisionintelligence.com, alle haben uns ausgelacht, warum wir so eine URL haben. Jetzt gucken die Amis irgendwie rüber und denken so, hoppla, was ist denn das für ein Unternehmen? Das sind so kleine Sachen, wo du irgendwie denkst, so, guck mal, cool, vielleicht haben wir ganz gute Hypothesen. Also wir brennen dafür, wir glauben daran und vielleicht haben wir irgendwie auch ganz gute Hypothesen gesetzt. Mhm. Und da gab es jetzt so gerade im letzten halben Jahr extrem einige Momente. Ja.
Und dieser Vergleich mit den USA, wo steht ihr da? Also das klingt ja jetzt so, als wäre wahrscheinlich das Thema ist ja wahrscheinlich international, ne? Das ist jetzt kein...
Absolut.
Ja, genau, ne? Und wo steht ihr da im Vergleich?
Ja, ich würde sagen, typischerweise Funding ist da immer ein bisschen mehr und Technologie stehen wir, glaube ich, ziemlich gut.
Ja?
Ja, also ich glaube schon, wir haben ein bisschen anderen Ansatz. Also es gibt jetzt so ein paar Player, die so aus der, man sieht die ja dann immer erst so nach und nach. Ne? Also es gibt so die größeren, die sich jetzt auch Decision Intelligence nennen, das ist so eine Schiene. Dann gibt es aber jetzt auch so ein paar Challenger wie wir, die auch eben wirklich bewusst mit diesem Thema jetzt auch was gebaut haben. Und ich finde, da haben wir schon nochmal einen Ticken anderen Ansatz und ja, der ist ganz spannend. Ich meine, was sich am Ende durchsetzt, ist auch kein Winner-Takes-it-all-Markt, ne, muss man auch sagen. Mhm. Also, da ist natürlich ein enormes Potenzial, Marktpotenzial und da muss man gucken, wie man sich positioniert. Und wir sagen eben ganz klar, wir positionieren uns eben in der wirklichen Entscheidungsfindung auch über Trade-off und sogenannte Optimierung. Also, dass du eben nicht nur Vorhersagen kriegst mit Szenarien, sondern dass du wirklich einen gesamten Lösungsraum dir angucken kannst. Das ist halt eben durch unseren Ansatz möglich, dass du eben wirklich sagen kannst, guck mal, das sind alles potenzielle Lösungen, die du erreichen kannst, also zum Beispiel eben Umsatz, Effizienz, Trade-offs, die du erreichen kannst. Und dann kannst du selber wählen, welchen will ich eigentlich erreichen.
Mhm. Ihr habt Accenture ja schon unter euren Kunden. Ne? Ist das so ein typischer Exit-Kanal für euch? Also ist das schon quasi so eine strategische Partnerschaft? Oder also eigentlich wahrscheinlich, wenn man genauer hingucken würde, ist wahrscheinlich eher so ein Salesforce oder so, mit dem ihr hinterher mal anbandeln müsstet, ne?
Ja, gut, das ist ja eine große Schere aufgemacht.
Aber ist es eigentlich wahrscheinlich, ne? Also ja. Die Beratung, hast du ja gerade gesagt, die sind ja eher, also für Salesforce wäre es ja ein spannender neuer Bereich und die haben natürlich die ganzen Daten erstmal parat,
ja,
ne?
Ja. Ja. Genau, also ich meine, da wir nicht an Exit denken, sondern ein cooles Unternehmen bauen wollen, glaube ich, richtig, ist Salesforce, würde ich jetzt sagen, zu eng. Ja? So, also ne, with all respect, weil eben dann doch nochmal, also das Schöne ist ja, dass du eben übergreifend über Silos hinweg wirklich ganz verschiedene Datenquellen anbinden kannst. Und Thema Beratung, genau, also klar, wir sind jetzt, ist genau der Punkt, wo wir auch Richtung strategische Partnerschaften schauen, was natürlich sind da Beratungen spannend für uns, weil es gibt natürlich, also eines ist das Produkt, ne, und das andere ist natürlich die Data Transformation bei den Kunden, gerade bei Großen, wo natürlich noch nicht nur das Produkt alleine für den langfristigen Erfolg dann auch zuträglich ist. Deswegen ist das natürlich schon auch spannend für uns. Ja.
Und die, die Datensilos, die dann konnektiert werden, also was muss denn ein Kunde mitbringen, was muss ein Unternehmen mitbringen, um Kunde zu werden bei euch?
Naja, die Datenquellen, da sind wir relativ, ich meine, das Gute ist, die modernen Schnittstellen sind da relativ gut aufgestellt. Das heißt, in der Regel, ich meine, umso strukturierter, umso besser. Aber ich meine, also es gab auch schon Kunden, die gesagt haben, wir haben jetzt hier 2 Jahre ein Data Lake Projekt und Data Warehouse Projekt gehabt und die waren eigentlich also schlechter in der Datenbasis, ja, als andere, die gesagt haben, oh Gott, das wird grauenvoll. Also da sind wir eigentlich bewusst, haben wir uns da relativ flexibel gehalten. Du kannst auch erstmal mit was selbstgeschustertem, also wir haben eine offene API, die du ansprechen kannst, oder mit einem CSV-Export arbeiten, um auch wirklich mal anzufangen und mal erste Ergebnisse zu sehen. Also da sind wir relativ flexibel.
Jetzt musst du ein Geheimnis noch verraten. Wie schafft man es, so ein Unternehmen in Heidelberg aufzubauen?
Warst du schon mal da? Ist herrlich.
Ja, ja ich kenne es. Aber es ist natürlich, also ihr baut ja ein Weltunternehmen, ne? Deswegen, man würde es erwarten, eher, ja, ich weiß nicht, Hochschulnähe wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie es in Heidelberg aussieht. Aber wahrscheinlich würde man es eher in Berlin oder München erwarten, ne?
Ja. Ja, also nee, wir haben uns da recht bewusst für entschieden. Wir haben jetzt auch ziehen jetzt auch in ein neues Büro und so und sind da recht zufrieden. Ich meine, darf man nicht vergessen, die Region Rhein-Neckar hat, glaube ich, irgendwie 2,4, 2,8 Millionen Einwohner, ist super wirtschaftsstark. Du hast, ich meine, SAP, so Speaking of Weltunternehmen, ja, BASF. Also ist jetzt nicht so, dass da ja noch nie irgendwie ein Unternehmen hervorgegangen ist.
Klar, Stuttgart ist auch um die Ecke, ne? Mannheim und so weiter. Genau. Das passt ja, schon. Genau. Ne? Ja.
Also du hast da eine recht gute und da geht gerade so eine kleine Startup und KI-Szene auf.
Ach, und auch Karlsruhe ist gar nicht weit weg, ne? Entschuldigung, wenn ich doch. Genau. Ne? Also, das ist wahrscheinlich für euch auch ganz spannend, ne?
Ja. Ja. Also KIT, wir fühlen uns da extrem wohl. Gibt jetzt Aleph Alpha, ist auch in Heidelberg. Gibt noch ein, zwei andere KI-Unternehmen, die da sind. Noch ein paar andere Startups. Also, ist gerade eine ganz gute Atmosphäre auch.
Ja. Entsteht da was, ja? So. Ja, cool.
Und wir sind remote first, ne? Also, ist insgesamt für uns ist auch gut gelegen, so für alle Himmelsrichtungen aus Europa. Um dann On-Site zu machen. Also,
ja, habe ich gesehen, fast alle Jobs bis auf einen bei euch sind remote, ne? Die ihr offen habt gerade.
Genau, also wir in der Regel sind wir da komplett offen. Es gibt ein paar Jobs, die wir denken, dass es sinnvoll ist, aber auch da ist es sehr flexibel. Und wir fahren so ein Modell, dass wir alle 3 Monate, also einmal im Quartal, quasi eine Office-Woche machen sozusagen.
Ach cool.
Genau, und damit haben wir eine ganz gute Mischung, glaube ich.
Jetzt haben wir so richtig noch nicht über die Investoren gesprochen, ne? Sag nochmal ganz kurz, das Line-Up von den Investoren, magst du es mal durchführen?
Genau, also wir haben die Runde jetzt extended mit Lea Partners, war schon an Bord. Die sind jetzt ja auch nochmal signifikant mit und einfach ein super Partner für uns. UVC, UVC aus München.
Klar.
Ist mit
Amanda ist immer zu Gast, ja, genau.
Sehr schön, ja. Da sind wir auch mega happy, einfach vom Fokus auch perfekt. Passt perfekt zu uns und der Idee, die wir da haben oder den Ambitionen auch und dem Plan. Genau, und dann haben wir ein paar spannende kleinere Funds und Angels, Interface Cap zum Beispiel mit Christian Reber, Wunderlist und Niklas Blinkist. Fabian Strüngmann ist zum Beispiel dabei, kennt man so von Strüngmann, Family Office, BioNTech und so. Hannes Amitzreiter ist jetzt mit reingekommen, ehemaliger oder von CEO. Also ja, eine sehr bunte Mischung auch noch in Angels, was ich sehr mag, weil ich glaube, es ist ein sehr diverses Thema auch einfach, was sich oft überschneidet. Wir haben ein paar eher technischere mit drin, auch ein paar eher aus dem Business. Eine sehr coole Mischung.
Und dann konkret jetzt so die nächsten Schritte für euch, nächsten Herausforderungen?
Ja, also ich glaube, nächste Herausforderung ist auf jeden Fall, wie es halt so schön ist mit der Skalierung, gibt es da relativ viele Themen, bei denen man gute Entscheidungen treffen muss. Und das
wer,
ist auch ganz
ne? Ja, genau. Ja,
richtig, ja, wer, wenn ja. Nicht wir, ja. Nee, also es ist sowohl, was den Markt angeht, also was die Märkte und Geografie angeht, als auch die Use Cases. Und ich glaube, wenn wir das jetzt, ich meine, wir haben bewiesen, dass es funktioniert, das ist schon mal cool. Wir haben einiges, wir haben ein bisschen was schon online und haben jetzt auch noch einige im Köcher, die wir dann auch noch veröffentlichen werden. Wir machen, wir sind Co-Host von einer Konferenz im November in Berlin, die Trade-Off. Also alle mal draufschauen, super spannende Speaker, die sich alle so aus ganz verschiedenen Ecken mit dem Thema Entscheidung, also vom Richter über den extremen Kajakfahrer, Wasserfall, ja, bis Pokerspieler, bis Deutsche Bahn oder Bayern München. Also super spannend. Alle haben sich irgendwie mit Entscheidungen beschäftigt. Genau. Also da ist so das eine Thema, ist wirklich so auch ein bisschen Validierung, dass diese, das ist eine neue Kategorie. Ja. Mhm. Alle müssen ein bisschen Trust in diese Art von Entscheidungsfindung aufbauen. Völlig fair. Also sehen wir auch so und wollen es ja auch ein bisschen entmystifizieren. Und das sind so die nächsten Schritte für uns.
Und weil du gerade Richter ansprichst, das wollte ich dich vorhin schon fragen, ist denn so das Thema öffentliche Hand, Verwaltung, Bürokratie, Politik, ist das ein Feld, das ich mit euch beschäftigen sollte und kann? Oder sind das einfach grundsätzlich zwei verschiedene Welten? Ist das eine viel zu undigital und ihr seid viel zu weit weg schon?
Genau, also sollte, ich finde es sehr spannend. Du hast oft eben diese Hürde der Digitalisierung noch, wobei das sich ja auch ändern kann. Und ich meine, ich sag mal so viel, Wilfredo Pareto, also unser Name kommt hier von, nicht vom 80-20-Prinzip, ist zwar derselbe, aber es ist von, kommt vom Pareto-Optimum. Und der hat sich ja auch sehr viel mit quasi gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt. Und da hat er ja seine Theorien eigentlich auch begründet. Also sagen wir, akademisch wäre es ein spannender Zirkelschluss. Praktisch, glaube ich, ist im Moment eher die Businesswelt für uns im Fokus.
Mhm. Okay, dann sage ich mal schade, aber ist auch total nachvollziehbar. In der öffentlichen Hand würde man sich einfach wünschen, dass da richtige Entscheidungen quasi ganz oben anstehen. Ne? Aber,
genau, ja. Gute Entscheidung.
Gute Entscheidung. Sorry, ja. Genau, jetzt habe ich es gelernt.
Cool. Ja, alles gut.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Thorsten, wirklich super spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste hier nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, genau. Also nachdem die üblichen Verdächtigen, dachte ich, sind ja so ein bisschen langweilig, also klar, habe ich mal geguckt, so was benutzen wir eigentlich viel, was vielleicht nicht jeder benutzt gerade, und das ist Around. Benutzen wir als ja als Remote, also Videoconferencing und Kollaborationsplattform. Also jetzt nicht, ne, also für Messaging und so weiter und schnelle, kurze Dinge haben wir auch Slack, also das ist auch super tief integriert mit Channels, aber in der Ergänzung eben für Videocalls. Finde ich extrem stark. Wir haben das seit der Beta-Phase ausprobiert und ich erinnere mich, also was ist das Konzept erstmal kurz? Das Konzept ist, sagen halt, ja, du kannst alles natürlich mit Hardware erschlagen, aber wir versuchen es mit Software. Und die Idee ist, dass du das auch in den Räumen selbst, also wenn jemand physisch zusammensitzt, so wenn wir jetzt nicht physisch zusammensitzen, aber ein Dritter vielleicht noch neben mir sitzt, dass dann jeder mit seinem Laptop teilnimmt sozusagen, sodass für alle eigentlich gleich ist. Also es gibt nicht mehr dieses, das haben wir halt als Remote First extrem oft. Ah, drei sitzen irgendwie in Heidelberg zum Beispiel, ja, zwei in Berlin und einer in Barcelona. Und dann fühlen sich immer die irgendwie so ein bisschen weniger dabei, ja, wenn du halt nicht in diesem Zoom-Raum zum Beispiel dann sitzt. Und das ist so ein bisschen das Konzept. Und also ja, ein paar Dinge funktionieren extrem gut. Gerade so die Darstellung, es wird sehr viel auf Ton, also Audio First gelegt. Du hast ein sehr kleines Bild, nur den Kopf. Damit ist die Übertragung auch wesentlich stabiler. Du hast kleine Gimmicks, was auch ganz nett ist. Ist ja heutzutage, finde ich, auch irgendwie wichtig, dass dazugehört, dass die GIFI-Integration gut ist.
Ich habe es hier gerade offen, das sieht aus wie ein Partyraum, ne? Ja, also eine ganze Spielwiese
genau,
eigentlich.
Also es ist, genau, aber es ist wirklich extrem flüssig. Auch die haben so eine Noise-Canceling, ist extrem stark. Also ich habe mir mal irgendwann, da habe ich nur mit meinem Co-Founder telefoniert und meinte so, hey, ich schäume mir gerade Milch für einen Cappuccino, sorry. Und er meint so, hey, ich höre gar nichts. Also krass, ja, also wirklich komplett rausgefiltert. Also ja, ist bei uns super beliebt und wird extrem viel genutzt. Hatten wir eigentlich einfach in so einer Beta mal ausprobiert und seitdem hat sich das dann irgendwie so von selbst, hat das dann jeder irgendwie genutzt und jetzt ist es mittlerweile unser Tool eigentlich für das Thema.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 € Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Thorsten, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Echt coole Mission. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch Updates gibt oder wichtige News, dann sag gern Bescheid. Ja, und dann machen wir ein Follow-up.
Ja, super gerne. So machen wir das.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Thorsten Heilig, Co-Founder und CEO von Paretos im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Erweiterung der Seed-Runde auf insgesamt 10 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Orhan Köroğlu, Founder und Co-CEO von Hakuna, anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 4 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.